Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 394, nur noch 6 Folgen entfernt von unserer Sendung, wo wir noch nicht so genau wissen, was wir alles machen. Wir reden darüber und haben jetzt wieder 1,5 Stunden darüber gesprochen. Aber lassen Sie sich überraschen, es wird auf jeden Fall etwas und es wird etwas Schönes werden. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich.
Ja, das tue ich auch und immer wieder mit dem Blick auf die Ohrhörer und auch auf die Lautsprecher und auch auf Megafone wird es wohl keiner übertragen, der sich an das Fenster stellt und hält den Computer 2 nach draußen. Könnte man auch machen, aber ob die Polizei damit einverstanden ist, wenn da lautstark über Megafon die großen Entwicklungen besprochen werden, möchte ich mal dahingestellt.
Also auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Und das, was wir hier machen, ist ja an sich auch nichts wirklich Neues. Wenn man bedenkt, dass das Radio in der vorigen Woche 90 Jahre alt geworden ist. Also fast so alt, wie ich mich ab und zu fühle.
Ja. Du fühlst dich fast 90 Jahre alt.
Jo.
Aha.
Ab und zu fühle ich mich so, ja.
Aha, naja, wir haben ja einige Geburtstage zu feiern, oder? Ihr IT-Freaks, was wisst ihr denn darüber?
Ja, ach, es gab zum Beispiel vor 25 Jahren den ersten Internetwurm. Da hat der Robert Morris ein kleines Programmchen geschrieben. Der wollte an sich nur feststellen, wie viele Computer so am Internet dranhängen. Durch einen kleinen Programmierfehler hat sich dieses Programm dann weiterverbreitet, in andere Rechner eingenistet und hat dann auch wieder versucht rauszukriegen, wie viele Computer am Internet sind. Und er hat dann damit damals, also das war 1988, 10% des gesamten Internetverkehrs
lahmgelegt.
Blockiert mit dem, mit seinem Zählerei und seinem Verbreiterei. Er sollte dann für einige Zeit ins Gefängnis gehen, denn es gibt in den USA den Computer Fraud and Abuse Act, der wäre dann zum ersten Mal angewendet worden, aber es ist noch halbwegs gut gegangen für ihn. Er hat 3 Jahre auf Bewährung gekriegt, 10.050 US-Dollar musste er Strafe bezahlen und 400 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
Ja.
Also auch der erste Virus ist schon bestraft worden.
Ja. Herr Back,
ja.
Weißt du denn, wie alt das Radio geworden ist?
Das Radio, das haben wir doch gehört. Da war das nicht 90 Jahre oder was?
Er weiß es.
Ja.
Es ist so alt, wie der Hans Schmitz sich manchmal fühlt, oder Herr Schmitz?
Ja. 90 Jahre, das heißt also 23 oder 23. Ja. Und da kam die große Zeit von der Funkausstellung 1927. Da wurde in Berlin dieser lange Lulatsch, der hat sich ja bei den Leuten so richtig ins Herz reingesendet, kann man sagen. Der wurde dann das Voxhaus direkt gegenüber und da begann das Radio und es wurde von keinem so richtig verstanden, was da überhaupt passiert. Und es ging dann allerdings, nachher im sogenannten Dritten Reich, da war es dann plötzlich das Volksradio und es hat den Herrschenden sehr gedient, eben um ihre Informationen unter das Volk zu bringen. Und nach dem Krieg war es dann wieder ein normales Radio, was sehr, sehr von sehr, sehr vielen Leuten genossen wurde, weil da auch Übertragungen waren von klassischer Musik und es gab Hörspiele und es gab Sendungen so zwischendurch mal. Da war das interessant, dass man so lokalisieren konnte, von wo der Sprecher kommt. Und alles das waren Experimente und auch heute noch kann das Radio viele, viele Experimente machen. Das sieht man ja alleine an unserer Sendung. Das ist wohl auch ein Experiment, was aus ad hoc gestartet wurde.
Tja, und das Radio, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ist ein zäher alter Knochen. Alt, haben wir ja gehört, 90 Jahre. Und zäh, Naja, man hat ihm ja versucht, ans Leder zu gehen. Man wollte ja eigentlich UKW schon abschalten und Mittelwelle auch. Aber Mittelwelle lebt immer noch und UKW lebt auch noch. Und so wie es im Moment aussieht, wird UKW wahrscheinlich noch länger leben als vielleicht sogar das terrestrische Fernsehen. Denn da knappern die Begehrlichkeiten an den oberen Kanälen immer mehr und mehr und mehr. Und nachdem nun RTL DVB-T-Ausflug wohl einstellt, werden wieder Frequenzen frei und die werden wieder von anderen Diensten belegt. Man leckt sich schon die Zähne danach. Aber das Radio, das kämpft sich durch und so einfach ist es ja auch nicht, viele Millionen UKW-Empfänger einfach zu Schrott zu erklären. Das wäre Frevel, gegen meinen Willen.
Ja. Außerdem, die Marktforscher sagen, dass die
Milliardenempfänger sind.
Die Marktforscher sagen, dass die Radiostationen die höchste Verbreitung seit Jahrzehnten haben, also die höchsten Hörerzahlen. Und die Industrie nimmt, also die Radioindustrie nimmt wahrscheinlich, schätzen die Marktforscher, 44 Milliarden Dollar ein. Also etwas mehr als Wolfgangs Taschengeld.
Ja, das kommt aber wenig zu uns, muss ich sagen.
Tja, ja. Ein Geburtstag für etwas, was noch nicht geboren ist oder gerade in den Wehen liegt, kann man eigentlich gar nicht sagen, oder? Naja, gut, ich meine, es gibt ja nun diese alte Mär, wenn jemand 10 Jahre alt geworden ist, dann gratuliert man ihm zum 10. Geburtstag, obwohl es ja die Wiederkehr, die 10. Wiederkehr des Geburtstages ist. Denn der 1. Geburtstag ist ja der Tag der Geburt, ist ja nicht der 0. Aber bevor ich jetzt zu kompliziert wäre, erzähle ich lieber, wer mich angerufen hat. Da klingelt doch bei mir das Telefon. Und nachdem meine Frau nun hörte, wer da dran war, hat sie gesagt, hier, für dich.
Die Kanzlerin, war eine junge, oder? Die Kanzlerin?
Es war eine junge Dame. Diese junge Dame stellte sich nun vor und meinte, bevor sie jetzt weiter lange schreibt, wollte sie mal anrufen, denn sie hätte gern ein Bild von mir. Sie war nämlich von meiner Krankenkasse, diese junge Dame.
Aha.
Und sie hätten nun ja schon so oft geschrieben und hätten überhaupt keine Reaktionen bekommen. Mhm. Und ich sage, das liegt ganz einfach daran, dass ich euch kein Bild schicken will. Ja, aber ich könnte ja irgendwo in ein Studio gehen und das würde ja alles auf ihre Kosten und so weiter. Und die neue Krankenversicherungskarte würde ja nächstes Jahr ungültig. Ich sagte, Moment, Finger diese Krankenversicherungskarte aus meinem Portemonnaie, welches sich an dem Körperteil besitzt, besitzt im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich drauf sitze. Und da stand aber irgendwas von 2016 drauf. Ja, aber das hat nichts zu sagen. Sie wird ungültig. Ich sag, und was heißt das? Ja, dann haben Sie Probleme, wenn Sie zum Arzt gehen. Ich sage, ja, sonst würde ich ja nicht hingehen. Ja, aber dann würdet ihr die nicht mehr akzeptieren. Ich sage, ja, schickt mir doch eine neue. Ja, dann müssen Sie aber ein Bild haben. Ich sage, auf welcher Rechtsgrundlage verlangen Sie ein Bild von mir? Ja, wir sind gesetzlich verpflichtet, dass wir jetzt neue Krankenversicherungskarten, die elektronischen Krankenversicherungen, bla bla. Ich sage, Moment, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, auf welche Rechtsgrundlage Sie von mir ein Bild verlangen. Wenn der Staat von Ihnen verlangt, dass Sie Karten mit Blümchen oder sonst was machen, das ist Ihr Problem. Auf welcher Basis verlangen Sie das von mir? Ja, das konnte sie nun so nicht sagen. Aber es wäre ja alles viel, viel einfacher. Und wenn ich dann, ich sage, nee, Moment, ganz langsam. Ich bin gesetzlich verpflichtet, eine Krankenversicherung zu haben. Ich muss auch bezahlen, sonst werdet ihr ziemlich böse. Schickt mir dann die Zollfahnder und ähnliche unangenehmen Zeitgenossen. Und das tue ich ja auch alles.
Als Person,
und obwohl ich verpflichtet bin zu zahlen, wenn ich gezahlt habe, doch auch eine Gegenleistung haben. Ihr könnt doch nicht ganz einfach sagen, wir wollen ein Bild, du gibst uns kein Bild, wir haben keine Rechtsgrundlage, deswegen musst du weiter bezahlen und wir machen dir Schwierigkeiten, wenn du zum Arzt gehst. Ich sag, so läuft das doch nicht. Ich sag, ihr sorgt dafür, wenn ich irgendetwas merke, wenn irgendwelche Probleme auftreten, wenn ich irgendwelche Nachteile habe oder nicht so versorgt werde wie bisher, sag, dann kriege ich euch einen Arsch. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich will nicht. Ja, da sagte, dann mache ich mir eben jetzt einen Vermerk, dass sie kein Bild abgeben wollen. Ich sage, ja, und das gilt für den Rest meiner Familie genauso. Machen sie auch gleich da einen Vermerk, brauchen sie nicht nochmal mit mir zu reden. Damit war das Gespräch beendet. Seitdem habe ich noch nichts wieder gehört.
Wir haben da ja schon öfter darüber geredet, dass man da jahrelang Leute zusammengezogen hat, die darüber diskutieren, wie sieht denn unsere Gesundheitskarte, ja was denn, 2013 aus oder sowas. Und man hat hin und her gesessen und hat diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und irgendwann, als es dann zur Beendigung der Diskussion kam und die Gesundheitskarte tatsächlich wurde, da hat man gesagt, ja, jetzt brauchen wir nur die Bilder von den Leuten. Und dann hieß es dann, hallo, die Krankenkasse ist keine staatliche Organisation, ist kein Einwohnermeldeamt oder sowas Ähnliches, sondern das ist, ja, nun eine Krankenkasse. Und die hat überhaupt keinen Anspruch auf ein Bild, dass der Kunde ein Bild abgibt. Das steht nirgendwo. Und da hat man ganz zum Schluss der Gesundheitskarte diesen Mangel festgestellt. Und es ist schon traurig, dass da so Dinge da passiert sind, die wirklich peinlich sind.
Naja, die junge Dame, die hat zwischendurch auch nochmal versucht, mir klarzumachen, dass es doch nun viel sicherer wäre. Auf meine Frage, für wen, hat sie dann nicht geantwortet. Ich habe gesagt, sicherer, wieso? Die Ärzte, wo ich hingehe, die kennen mich seit Jahren, seit Jahrzehnten. Die brauchen kein Bild da drauf. Und wenn ich zu einem fremden Arzt gehe, nun, dann bin ich gern bereit, meinen Bundespersonalausweis zu zücken und diesen hinzuhalten, der mit Sicherheit ein Vielfaches fälschungssicherer ist als so eine blöde Karte mit einem Foto drauf, was ihr noch nicht mal überprüft. Aber da sind wir ja eigentlich beim Thema, Heinz, oder? Denn dieser Bundespersonalausweis, dieser elektronische Pass da, dieser vielgescholtene, hat doch auch Geburtstag.
Ja, der ist 3 Jahre alt geworden, und zwar am 1.11. diesen Jahres.
Und das war kein Witz?
Nee, das war kein Witz. Ich meine, das Ding hat zwar Mängel, Sicherheitsmängel ist immer wieder nachgewiesen worden. Auch es gibt auch ein Gesetz der EU-Rechtsprechung, dass zwar die Fingerabdrücke, die jetzt hinterlegt werden müssen, ein Angriff in die Persönlichkeit sind, Persönlichkeitsrechte sind, aber die Regierungen dürfen es trotzdem machen. Mhm. Also, und da jetzt dadurch ja viel mehr Arbeit auf die Ämter zukommen, gibt es auch technische Lösungen dafür. Und über eine habe ich mal mit Rudi Kulzer gesprochen.
Genau, und das ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Und die 6 Minuten, die gönnen wir uns jetzt.
Ja, hallo nach München, Rudi Kulzer. Einen wunderschönen guten Tag in diesen herbstlichen Zeiten. Unser Thema heute ist ein wenig paradox. Der Europäische Gerichtshof hält zwar das Speichern der Fingerabdrücke in den Pässen für einen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre oder in die Privatsphäre, aber es widerspricht nicht dem normalen Alltag. Also die Behörden dürfen es weitermachen. Jetzt gibt's natürlich dann ein Problem bei den Behörden. Das weißt du ja vielleicht auch. Man macht ein Passbild, man läuft dahin, man kriegt einen Fingerabdruck abgenommen, man muss alles unterschreiben. Stunden später kommt man aus dem Amt wieder raus und erhält nach 6 Wochen seinen Pass. Gibt's eigentlich keine besseren Lösungen?
Ja doch, also wir haben vor 2 Jahren eine bessere Lösung in einer Testphase kennengelernt. Die stammt von einer Firma aus Ratingen in der Nähe von Düsseldorf, die zusammen mit einem schwedischen Unternehmen hier einen biometrischen Ausweisautomat oder ein biometrisches Terminal entwickelt haben, das alle Parameter, die man braucht, also Bild, Fingerabdruck und Unterschrift, in einem Verfahren macht. Und das also, was man so auf Neudeutsch-Englisch sagt, eine Win-Win-Situation. Ein Gewinn für den Bürger, dass er sich nicht so rumärgern muss mit dem falschen Bild, oder er kommt vom Fotografen oder von einem Automaten. Und der zweite Gewinnsituation ist fürs Amt, weil das Ganze im Griff behalten wird in einem relativ kurzen Vorgang und auch in gesicherten Datenabläufen. Also das scheint, dass eine ganze Reihe von deutschen Behörden mittlerweile das einsetzen.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen erklären. Das Ding sieht also aus wie ein etwas zu groß geratenes Laptop, das man aufklappt, dann schaut man in eine Kamera, man hat ein Display, auf das man guckt, in dem kann man dann sehen, wie man selber wirkt. Also für biometrische Fotos müssen ja die Ohren sichtbar sein.
Da gibt es genaue Regeln. Ja. Auch Fotos müssen biometrisch sein.
Dann gibt es einen Fingerabdruckscanner drin und ein Feld, auf dem man unterschreiben kann. Man hat also an einer Station alle Vorgänge, die sonst manuell nacheinander passieren, kann man machen. Man geht also irgendwo in einem, stehen die einem einfach im Raum oder stehen in einer Zelle oder wo, macht das, kommt wieder raus und hat die fertigen Datensätze.
Sie können in einem entsprechenden Raum in der Meldebehörde, Sie brauchen also nicht einmal eine Zelle, sondern die können in einer Ecke oder in bestimmten vernünftigen Räumen in den Meldebehörden, also Bürgerämter, Meldebehörden, aufgestellt werden.
Also es ist nichts für zu Hause.
Nee.
Man könnte das, ja, wäre theoretisch auch möglich, ich weiß nicht, in welchen Preisklassen so ein Gerät liegt, so etwas zu Hause machen und dann mit einer CD oder mit einem Stick in die Behörde gehen und sagen, hier hast du alles.
Ja, aber entscheidend ist ja, dass der Sachbearbeiter sitzt schon im Hintergrund, ich mag's in der Behörde, aber nur mit einem Gang und der kann alles abschließen. Zu Hause könntest du ja die Wechselwirkung mit dem Sachbearbeiter gar nicht machen.
Also der sieht parallel, während die Daten
parallel
erfasst werden,
kann
er das überwachen und sagen, nee.
Also der kontrolliert den Vorgang im Hintergrund und kann sagen, nee, geht nicht, bitte nochmal fotografieren oder der Fingerabdruck war nicht gut. Also ganz ähnlich wie in den USA, aber wie bei der Einreise in den USA. Die Security-Behörden sind ja ähnlich ausgestattet. Ne?
Ja, die nehmen ja einfach eine Webcam.
Ja, okay, aber also das ist ein in sich geschlossen, eine gewisse Automatisierung des Ausweisantrags. Und eben gerade mit den bisher relativ schwierigen Verfahren der biometrischen Erfassung.
Der Sachbearbeiter im Amt hat dann sichergestellt, dass er, wenn der Passsuchende die Räume verlässt, dass er alle Daten korrekt hat und kann die denn wahrscheinlich auch automatisch direkt an die Bundesdruckerei oder wer immer den Pass produziert übermitteln.
Wenn der wenn der Antragsvorgang abgeschlossen ist, dann kann er ihn in die Wege leiten zur Bundesdruckerei oder was immer, ne? Oder auch die Übergabe an Meldebehördenregister und sowas. Die sind nicht gekoppelt. Das ist ein sich geschlossener Kreis des Aufnahmeprozesses. Und wenn der positiv abgeschlossen ist, also für den Bürger okay, du kannst gehen, also es ist eine, sagen wir, vernünftige Automatisierung vom Behördenalltag.
Und das Ganze ist dann auch vom BSI zertifiziert worden,
ja,
damit
20,
man sicher sein...
2012 haben die Zertifizierung bekommen.
Warum muss sowas zertifiziert werden?
Ja, weil es ein Rechtsvorgang ist auf hoheitlicher Ebene. Und das Bundesinnenministerium und die Sicherheitsabteilung vom Bundesinnenministerium, für sowas ist er da zuständig.
Aber das erscheint mir jetzt ein bisschen seltsam. Denn wenn ich mit irgendeinem Foto dahin komme, lege meinen Finger auf den Fingerabdruckscanner, unterschreibe auf ein Stück Papier, das wird dann alles gescannt und sowas, ist der Vorgang ja auch nicht vom BSI zertifiziert. Denn mein Fotograf, zu dem ich gehe, der hat ja auch kein BSI,
dass zurückgewiesen wird.
Das ist richtig.
Das ist ein automatischer Vorgang. Der Vorgang in sich, also die Maschine, muss so zertifiziert sein, dass sie die Regeln des automatischen Vorgangs eben leisten kann.
Die ist ja im Moment, sind diese Lösungen ja nicht so weit verbreitet, sind bei einigen Gemeinden installiert.
Das ist deutlich besser als vor 2 Jahren, da war es nur eine Testphase. Und jetzt das letzte war in einem Berliner Bürgerämter in Berlin Marzahn-Hellersdorf. Im Rheinland gibt es einige, in Monheim, in Mülheim an der Ruhr, in Siegburg, bei dir um die Ecke. Und in Bayern haben wir eins, in Geretsried, bei Wolfratshausen dort, wo der Stoiber wohnt. Dann haben wir in Niedersachsen, haben wir Hannover und Göttingen. Also das ist schon ganz nett für die jetzige Runde.
Udi, dann werden wir mal sehen, was uns da in den nächsten Monaten und Jahren erwartet. Vielleicht, wenn mein Ausweis nächstes Jahr abläuft, stehe ich auch vor so einer Maschine und denke dann an den Beitrag, den wir gerade gemacht haben, zurück.
Ja, und die stellt sich auch automatisch in die Höhe.
Ja, da muss er bei mir ja viel tiefer stehen als bei dir.
So ein Riese wie du kann da auch hingehen.
Ja, Riese.
Also auch für, in Anführungszeichen, auch für Rollstuhlfahrer und Kinder geeignet.
Na, super. Rudi, ganz herzlichen Dank. Schöne Grüsse nach München. Bis zum nächsten Mal.
Ja, schöne Grüße ins Rheinland. Ciao.
Ja, ciao.
Also ich bin doch jemand, der einen Personalausweis hat, der keine digitalen Elemente da hat. Ich bin ganz schnell da noch hingelaufen zum Einwohnermeldeamt, bevor das zu Ende war, und habe gesagt, bitte, bitte, ich hätte gerne einen neuen Personalausweis. Ich war auch dran, also es war, die Zeit war da, und da, den habe ich jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin oder unglücklich bin. Auf jeden Fall, da sind keine Daten drauf. Also sollte ich damit glücklich sein. Auf der anderen Seite kann ich mit diesem Personalausweis auch nichts weiteres machen. Ich kann ja nicht switchen zu einem zu einer digitalen Unterschrift, aber ich glaube, das geht sowieso nicht. Das wäre doch schön gewesen, wenn wir das hätte machen können. Denn mittlerweile brauchen wir die digitale Unterschrift, wo wir uns damit identifizieren können und sagen, das bin ich, der da eine Bestellung abgeschickt hat, der da einen Betrag überwiesen hat und so weiter und so weiter. Alles das ist ja im Moment noch Makulatur. Und das sollte schon
so sein. Also es gibt im Bundesinnenministerium Diskussionen darüber, was man mit dem Ausweis sonst noch alles machen kann.
Ja.
Denn technisch wäre es damit möglich, auch eine qualifizierte elektronische Signatur abzugeben. Und dann wäre sicheres Einkaufen und sicheres Versenden von Dokumenten im Internet auch gegeben.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt im Ministerium Diskussionen darüber.
Das ist ja toll, dass Sie darüber diskutieren. Die sollen was machen.
Ja.
Das wäre das Sinnvollste. Denken, bevor man arbeitet oder Gesetze macht? Gibt es eigentlich so einen Staat?
Naja. Das ist jetzt eine Frage, die, da würde ich sagen, ohne meinen Anwalt sage ich kein Wort.
Du bist ein Feigling.
Ja.
Das fängt aus Überzeugung. Altus an. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts, der Altus. Das ist so eine blöde Werbung, aber scheinbar wirkt sie.
Also sag mir doch mal eine Werbung, die nicht blöd ist. Die meiste Werbung heutzutage ist mehr als blöd. Mehr als saublöd. Ich finde sie einfach nur widerlich. Und bei den Firmen, die mir so widerlich auffallen, gehe ich auch nicht einkaufen. Selbst wenn ich davor stehe und sehe den Laden, dann fällt mir die widerlich blöde Werbung ein und dann gehe ich woanders hin. Selbst wenn es da ein Euro teurer ist. Ja, ja. Aber
die Asbach-Werbung, die müsste dir doch gefallen. Wie heißt die nochmal?
Bin ich denn AG?
Wenn dir etwas Gutes widerfährt, das ist ein Asbach. Uralt.
Naja, aber das sind doch nun Dinge, die wirklich in die Vergangenheit gehören, dass wir uns mit Alkohol belohnen, wenn irgendwas Gutes passiert ist. Also, ich meine, die Alkoholindustrie hat das dann gut gemacht und hat es dem Volk auch lange eingeimpft. Wenn du was Schönes haben willst oder wenn dir was Schönes passiert ist, dann sauf ordentlich ein, wir machen Umsatz und dann ist es auch für uns schön. So, und dann ist schön und besoffen sein, ist dann irgendwie zusammengekommen in den Köpfen der Leute. Und deswegen saufen heute immer noch leider viel zu viele, die meinen, dass sie dadurch glücklich werden. Also hier hat die Werbung auch funktioniert, und zwar auf eine ziemlich perfide Art und Weise, wie auch heute in anderen Bereichen. Aber wir wollen mal sehen. Da, wo die Werbung nicht funktioniert, das ist bei unserer Bundesregierung. Denn viele Unternehmen, Privatpersonen, Vereinigungen, Gemeinden und so weiter haben immer und immer und immer wieder dafür geworben, dass doch nun das Internet als Produktionsfaktor, als wichtiger Standortfaktor so weit ausgebaut werden sollte, dass jeder Mensch und vor allen Dingen jedes Unternehmen einen ausreichend schnellen Internetzugang hat. Und was ist geredet worden und wieder und wieder und wieder. So, und dann berichtete letzte Woche die Nachrichtenagentur Reuters, dass die Arbeitsgruppe Wirtschaft in den Koalitionsverhandlungen darauf hinweist, dass man bis 2014 mindestens 75% aller Haushalte in Deutschland mit einem Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde ausrüsten soll. Und dann will die große Koalition, die ja nun wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken ist, dafür sorgen, dass bis 2018 eine flächendeckende Abdeckung mit schnellem Internet ausgebaut wird. So, und das erinnert mich so ein bisschen an eine untergegangene Regierungspartei. Das haben die doch vor Jahren auch immer propagiert. Wo ist ja, es denn hingekommen?
Die schnelle Internetverbindung ist 2 Mbit/s.
Ja, und was hat der Thomas Jarzombek gesagt, hier dieser CDU-Netzpolitiker, dass der Breitbandanschluss von 75% der Haushalte bis 2014 ohnehin zu schaffen sei. Wir sprechen von 50 Megabit. Ich weiß nicht, wo der lebt, aber wir haben heute die Situation, dass 61% der Haushalte einen Kabelanschluss haben. Davon sind nahezu alle auf über 100 Megabit skaliert, hat dieser Junge gesagt. Der lebt wirklich irgendwo im digitalen Schlaraffenland. Anders kann es ja nur nicht sein. Und ja, die Telekom würde also die gleiche Strategie dann verfolgen. Und er hat weiterhin gesagt, ich glaube, dass man auf eine 75%-Marke sehr schnell kommen kann. Naja.
75% von was?
75% der Bevölkerung mit 50 Megabit pro Sekunde. Aber
das geht doch nicht.
Na, wenn ein Politiker das doch sagt, ich meine, ja,
der muss abgesetzt werden.
Der ist ja noch gar nicht eingesetzt.
So einen Stuss erzählt. Es war so, dass wir angetreten sind mit dem LTE. LTE sollte, man wusste ja, dass es da irgendwelche Leute gibt, die haben ein sehr schlechtes Internetangebot. Es sollte LTE ja eingreifen. Und LTE sollte zuerst das Land, da wo die schlechten Verbindungen sind, sollte zuerst das Land bedienen. Und wenn sie 80% des Landes hätten irgendwie bedient mit ihrem schnellen LTE, dann hätten sie Werbung machen können und arbeiten können in den Städten, wo die eigentlich hin wollten mit ihrem LTE. Und da wurden die Bürgermeister gefragt, wie sieht es aus in ihrem Ländchen da, in ihrem Dörfchen da? Wie sieht es aus? Haben die Leute da schon schnelles Internet und so weiter? Und dann war in diesem Schreiben war drin, dass wenn es nicht der Fall ist, es neue Investitionen sind, wo die Gemeinde sich daran beteiligen muss. Ja, alle diese Bürgermeister gesagt, nein, 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 wir haben tolles, neues Internet. Und dann kam diese Meldung, dass 80% der Fläche abgedeckt ist nach Bonn. Und dann gab es eine Freigabe für LTE und das war ausschließlich in den Städten. Mhm. So schön ist diese Welt.
Ja, ja, ja. Und jetzt gibt's einen neuen Anlauf. Jetzt wird wieder viel erzählt. Aber unterm Strich gesehen wird es in Deutschland, in unserem Exportweltmeisterland, in unserem Land, dem es so gut geht, dass wir kein Geld haben, Schlaglöcher zu flicken und Ausländerhass betreiben, mit dem Hintergrund, dass man dann die Straßen verbessern könnte. In einem Land, wo es aber den CC2 gibt und der hat einen Shop und da kann man sich was kaufen, dass man sich warm anziehen kann, damit wir über die nächsten 4 Jahre kommen. Nämlich T-Shirts, also diese T-Hemden mit den langen Armen auch, da kann man wirklich was. Oder Regenjacken oder Regenschirme. Ich würde jeden raten, der gefrustet ist von der Politik, der stinksauer ist, weil sein Internetanschluss zu langsam ist, der nicht weiß, was er machen soll, weil sein Kabelnetzbetreiber war wieder am Wochenende das Ding wartet oder so. Kauft euch einen Regenschirm und eine Regenjacke und ein dickes T-Shirt, alles mit dem Computer Club 2 drauf. Und mit diesen Gedanken geht er dann raus, egal bei Wind und Wetter. Das ist 1000-mal besser, als sich über diese ganzen Dödels, die versuchen, uns das Leben schwer zu machen, aufzuregen und zu ärgern. Und wenn er dann nach Hause kommt und alles funktioniert wieder, ja, das ist doch dann der Erfolg. Heißen Kaffee trinken, zurücklehnen und Computer Club 2 gucken. Nämlich bei Tech-TV. Denn Tech-Time-TV, da sind wir ja wieder auf dem Satelliten. Und auch diejenigen, die vielleicht ab und zu mal eine Pause vom Computer machen, die können 4-mal am Tag unsere Fernsehsendungen sehen.
Ich finde es gut, dass wir das tun.
Ich auch.
Ja.
Tust du den Daumen jetzt auch hoch? Das würde ich dann auch gut finden.
Daumen hoch? Ja, natürlich, hoch.
Der ganz Daumen. Hoch.
Und? Zickezack.
Und Heinz?
Und tschüss.
Und immer ein Bit übrig behalten, heißt das. Ja, zusammen. Tschüss zusammen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.